Heute erfahrt ihr, warum man Gänsen niemals trauen sollte, wenn man nicht Bischof werden will.
Wo man in Dublin heimlich einen trinken kann.
Und warum man in Mölln den Henker auf Händen getragen hat.
Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte. Mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte. Der Podcast, den man gehört haben muss.
Ja, hallo zusammen. Hier sind Mats,
Steffi
und Jochen.
Ihr hört den fast schon, ich würde mal sagen, heiligen Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag, heute mit jeder Menge Bier, Märtyrern und Krabbenschubsern, hoffen wir jetzt mal, präsentiert von uns Flachlandmatrosen hier. Und unser Autor heute ist Jochen Reiß und sein Buch 111 Orte um Hamburg, die man gesehen haben muss.
Dazu gibt's 111 Orte in Dublin, die man gesehen haben muss, und 111 Heilige im Rheinland, die man kennen muss. Wir treten wie immer in drei Kategorien an, das heute mit Dublin ist, my favorite, nein, mit Lieblings, mit Mutti, mit lecker. Und zum Schluss gibt's wie immer eine Entscheidung und wir verlosen dann auch im Anschluss wieder die drei Bücher. Jochen, du bist ja ein richtiges Urgestein mit deinen 7 Büchern, die du schon für den Emons Verlag geschrieben hast. Wie bist du denn zu den 111ern gekommen und was müssen wir über dich als Herausforderer aus dem Norden so wissen?
Also zu den Büchern bin ich gekommen, weil ich einfach hier die Region, in der ich jetzt lebe, näher kennenlernen wollte. Mein erstes Buch für den Emons Verlag war 111 Orte in Nordfriesland, die man kennen muss. Und ich bin natürlich für die Recherche auch auf allen Heiligen gewesen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der hier oben lebt oder wenige, die hier oben leben, die wirklich alle Heiligen sich angeschaut haben. Ansonsten, wenn ich nicht für Emons schreibe, was ich wirklich für sehr viel tue und sehr mit großem Vergnügen tue, unterrichte ich Journalisten, bilde Journalisten aus an Akademien, Universitäten und in Redaktionen selber. Und früher war ich mal stellvertretender Chefredakteur der Abendzeitung München. Die beste Zeit in meinem Journalistenleben war allerdings die Zeit, wo ich als Reporter unterwegs sein konnte. Das konnte ich in der Tat weltweit und habe viele spannende Leute auch kennengelernt. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt neben der Tätigkeit als Ausbilder, als Dozent und Trainer auch wieder kleine Reportage für diese Bücher machen kann. Nichts anderes ist es ja. Und deswegen macht mir das sehr viel Spaß.
Ja, wunderbar. Dann leg ich mal los hier, warum ich mir die Heiligen im Rheinland rausgesucht habe. Also für mich als Rheinländer waren Heilige im Rheinland ja so Gestalten wie Willi Ostermann, Tommy Engel, das Dreigestirn, Dünnes und Schäl. Und ich dachte mal, ich muss mich einfach mal weiterbilden. Das kann so jetzt gerade um den Jahreswechsel, kann das nicht weitergehen. Ich muss einfach mal wissen, welche Heiligen in meiner Heimatstadt und im umliegenden Rheinland so populär sind und habe mich dann einfach mal eingelesen in alle 111 Heilige und ich kannte 3.
Wow. Ich hoffe, du hast jetzt 3 andere genommen. Ich habe mich entschieden für 111 Orte in Dublin, die man gesehen haben muss und ich trete an mit Guinness und nochmal Guinness.
Nochmal Guinness, ja.
Also ich glaube, damit kann ich ganz gut gewinnen. Nee, ich dachte, weil das ja unsere Neujahresfolge ist, also es wird ja die erste Folge im neuen Jahr, dachte ich, so ein bisschen Glück kann man ja brauchen. Und gut, es ist jetzt kein 4-blättriges Kleeblatt, aber ein 3-blättriges. Deswegen habe ich mich für Dublin entschieden.
Okay, dann würde ich sagen, legen wir los mit unserer ersten Rubrik.
Lieblings.
Jochen, du bist der Gast. Du darfst traditionell anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, rund um Hamburg?
Ja, vorweg noch eine Frage. Mich würde natürlich auch interessieren, ob wir auch was über Scheinheilige erfahren.
tatsächlich ist mir kein Scheinheiliger über den Weg gelaufen. Also ich glaube, es sind alles, deswegen sagte ich ja bei der Einleitung Märtyrer. Also ich glaube, es ist eine Grundvoraussetzung, um Heiliger zu werden, müssten irgendein Märtyrium hinter sich gebracht haben. Und ob die dann scheinheilig waren, das möchte ich mich jetzt nicht trauen zu beurteilen.
Okay.
Ich gebe die Frage mal dann an den Bischof weiter.
Okay, also ich nehme euch jetzt zunächst mit in eine Kirche. Also mit Heiligen kann ich auch mithalten. Diese Kirche ist geweiht dem heiligen Nikolaus von Myra, der damals da gelebt, wo heute Antalya ist, in der Türkei etwa. Und diese Kirche steht in Mölln, das ist eine kleine Stadt im Herzogtum Lauenburg, das etwa so 50 Kilometer östlich von Hamburg ist. Ist mal sehr berühmt geworden in den 90ern durch einen Brandanschlag auf eine türkische Familie. Da kann man sich bestimmt noch dran erinnern. Eine Großmutter und 2 Kinder kamen damals ums Leben. Und diese Kirche steht in Mölln auf dem Eichberg. Dies Mölln ist eine mittelalterliche Stadt. Auch die Stadt von Till Eulenspiegel, der soll sich dort rumgetrieben haben. Und in der Kirche, eben dem St. Nikolaus, gewidmet ist, finden wir einen eigenartigen Stuhl. Dieser Stuhl schaut ungefähr so aus wie eine, muss man sich vorstellen, wie eine hölzerne Standuhr von dem Format. Und da gibt es einen kleinen Sitz, den man ausklappen kann. Und der Sitz war bestimmt für den Scharfrichter, für den Henker der Stadt, der dort in der Tat sehr aktiv war. Scharfrichter zu sein, war irgendwie ein total blöder Job. Also diese Scharfrichter mussten nicht nur die Leute um die Ecke bringen, sondern sie mussten auch die Steuern eintreiben und der Scharfrichter von Mölln musste auch die öffentlichen Klos putzen. Also das war irgendwie eine ganz eigenartige Geschichte.
Wüste Kombination.
Und natürlich hatte der Scharfrichter auch nicht unbedingt so Zulauf bei den Damen. Also in der Regel war er Single oder zumindest lange Zeit Single, wenn wer legt sich schon zu einem Mann ins Bett, der Leute um die Ecke bringt. Das um die Ecke bringen hatte verschiedene Ausformungen. Also ein mehrfacher Dieb, der konnte man einfach hängen. Eine Mörderin, die einem Kind die Kehle durchgeschnitten hatte, die wurde geköpft. Das Versteigern war das Verbrennen von den damals sogenannten Hexen. Und die schlimmste Strafe war, jemand bei lebendigem Leib zu vergraben. Also diese vier Möglichkeiten hatte der Scharfrichter. Und er war aber gleichzeitig ein sehr gläubiger Mensch. Auf seinem Beil hat er eingeritzt, wann ich tu mein Beil aufheben, wünsche ich dem Sünder das ewige Leben. Also er war durchaus gottesfürchtig irgendwie und man wollte ihm auch den Besuch der Kirche nicht verwehren. Allerdings durfte er nur in einer Ecke sitzen auf dem Stuhl, den ich gerade beschrieben habe. Und er wurde auf Händen in die Kirche getragen, weil er mit seinen Füßen den heiligen Boden nicht betreten durfte. Dann setzte man ihn auf diesen Stuhl. Und der Stuhl war so hoch, dass die Beine den Boden nicht berühren konnten. Und er konnte auch nicht auf den Altar gucken, sondern der Stuhl war so positioniert, dass er auf die Kanzel gucken konnte, aber nicht auf den Altar. Also dieser Blick sollte ihm auch verwehrt werden. Und nachdem der Gottesdienst zu Ende war, hat man ihn eben wieder so aus der Kirche herausgetragen. So ein Scharfrichter übrigens hat gar nicht mal so schlecht verdient. Damals in der Zeit, das war so der letzte Scharfrichter in Mölln, hat 1741 seine Tat ausgeübt. Die haben damals dafür 15 Taler bekommen. Das war damals ein kleines Vermögen. Darin war inbegriffen, dass sie den Todeskandidaten erst verpflegen mussten, dann exekutieren und dann auch sich um das Entsorgen der Leiche noch zu kümmern hatten. Wenn jemand nicht um die Ecke gebracht wurde, jemand nicht hingerechnet wurde, dann gehört es durchaus auch zu den Aufgaben des Scharfrichters, ihn erst zu foltern und ihm danach die Wunden wieder zu richten. Und dieser Stuhl ist irgendwie eine ganz große Besonderheit, deswegen habe ich das für meinen vielleicht nicht gerade Lieblingsplatz, aber doch sehr kuriosen Platz ausgesucht.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich. Ich finde wieder spannend, diese Bigotterie, dass man halt zum einen die Leute dann braucht, um halt das Handwerk des Tötens auszuüben, aber in die Kirche dann nur unter besonderen Bedingungen. Aber das habe ich auch noch nie gehört, dass man die Leute dann da reinträgt, dass er bloß den Boden nicht berührt. Was ich schon mal gelesen habe, und das fand ich wieder sehr spannend, weil du es gerade erwähnt hast, da fiel es mir wieder ein, dass viele Scharfrichter tatsächlich ja wohl auch medizinisch und chirurgisch bewandert waren, weil die natürlich, oder nicht natürlich, sondern wie du es gerade gesagt hast, die Leute nach dem Foltern auch wieder zusammengepflegt haben und damit dann auch als erste einen richtigen Einblick, ist vielleicht übertrieben, aber tatsächlich so mitgekriegt haben, wie sieht's denn eher im Inneren der Menschen aus und dadurch dann auch tatsächlich Leute das Handwerk der Medizin miterlernt haben, was ich sehr kurios und sehr strange auch dann ehrlich gesagt fand.
Also ich finde die Stellenbeschreibung ziemlich umfassend, dass der so ein All-Inclusive-Service, also es ist ja so ein moderner, also vielleicht auch gruseliger Facility-Manager, wenn er dann irgendwie die Leute davor füttern muss und dann entweder verarzten oder eben auch entsorgen. Das finde ich schon relativ krass. Und Toilettenputzen gehört auch zu dem gut, er wurde ja gut bezahlt, aber...
Das mit den Toiletten hat mich auch sehr überrascht, dass ein Scharfrichter das auch gemacht hat. Das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Aber zumindest in Mölln war es so, aber... Da war ja auch mit Till Eulenspiegel ohnehin einiges los. Und es gibt auch bei dieser kleinen Kirche einen Gedenkstein, den viele Leute für die Grabplatte von Till Eulenspiegel halten. Der ist da 1350 bei einer Pest oder soll dort ums Leben gekommen sein, gestorben sein. Der ist da aber nicht begraben, es ist in der Tat nur eine Gedenktafel.
Ich habe da noch eine Rückfrage und zwar, weil ich habe da nachher lustigerweise, wir haben uns ja nicht abgestimmt, was Passendes rausgesucht und zwar, was muss man denn für eine Strafe begangen haben, dass man bei lebendigem Leib begraben wird?
Ja, das kann ich jetzt so genau nicht jetzt beantworten. Vielleicht muss ich dann zum Massenmörder geworden sein oder irgendwie dem Klerus
was. Das war die höchste Strafe,
Klerus, oder? Was angetan haben. Das war die höchste Strafe, ja.
Wow.
Finde ich von allen auch die die schlimmste. Also so, also ich meine, verbrennen und vergraben tut sich jetzt wahrscheinlich, das eine geht ein bisschen schneller, das andere ist ein bisschen schlimmer, tut sich wahrscheinlich nicht viel, aber klingt schon so, als wäre das jetzt unangenehm.
Das
okay, sollen wir da versuchen wieder nach oben zu kommen mit
Also nach oben kommen, weiß ich nicht, ob wir mit meinem nach oben kommen. Ich habe mir nämlich als Lieblings, wenn ich jetzt einfach mal übernehme, oder? Wolltest du zuerst, aber ich bin so passend. Ich würde es jetzt einfach mal an mich reißen.
Ja, wenn es bei dir passt.
Ich habe mir die Moorleiche rausgesucht.
Ja, passt. Passt doch wunderbar.
Also wirklich, ich wusste es ja nicht, aber deswegen habe ich gesagt, wie war das mit dem Begraben? Sehr interessant. Und zwar habe ich mir rausgesucht, es ist auch noch nicht mal mehr eine ganze Leiche, sondern es ist im Prinzip ein Torso. Der wurde 2003 gefunden. Der heißt Old Crohan Man. Ist ein Torso ohne Kopf. Sind eigentlich nur noch die Arme dran und der Unterleib fehlt im Prinzip auch. Was ich total faszinierend fand, war, der war eben im Moor vergraben und deswegen wahnsinnig gut konserviert. Die konnten sogar noch feststellen, was er als letztes gegessen hatte. Diese Leiche war, sie müssen es wohl irgendwie hochgerechnet haben, im 111er war sie 1,91 Meter, in Wikipedia war sie 1,98 Meter. Es war ein richtig großer Mann, wohl aus der Bronzezeit. Also
1,11 Meter hätte ich jetzt lustiger gefunden.
Ja, der war vielleicht, der Rest ist noch 1,11 Meter, ja, aber. Und die haben halt Rückschlüsse gezogen, der Typ, und das fand ich auch sehr witzig, hatte perfekt manikürte Fingernägel und sehr feine Hände. Also sie haben darauf zurückgeschlossen, dass er mindestens eine Thronnachfolge oder so antreten hätte sollen. Und er wurde wohl auch davor wohl gefoltert und ihm wurden die Brustwarzen abgeschnitten. Und ich fand das auch sehr interessant. Also die Todesursache war ein Stich in die Brust. Er wurde enthauptet und die Brustwarzen wurden ihm weggenommen als Gipfel der Grausamkeit, weil die wohl ein Symbol dafür waren, dass man
die müssten, ich glaube, das war damals so ein Zeichen für Anerkennung des Herrschers, ja, dass man genau an seinen Brustwarzen gesaugt hat. Das kam von diesem Mutterding, also dass man Muttermilch, ja, und dass er dann der Behüter
das
war.
Das habe ich davor noch nie gehört. Das fand ich schon jetzt irgendwie ziemlich bizarr. Und deswegen haben die den Tod auch so ein bisschen als Ritualmord hingestellt. Also ich dachte mir, so eine Leiche, die man dann im National Museum anschauen kann. Und wenn das noch nicht gereicht hat für eine gute Geschichte, da gibt es nämlich noch einen zweiten. Und zwar haben sie den Clay Caven Man gefunden. Also der war wohl in einer Tonhöhle begraben. Was an dem auch schön war, dann dachte ich, die Iren haben lauter so manikürte oder gegelte Leichen. Der hatte nämlich lange rote Haare, wie sie feststellen konnten, und die waren wohl unglaublich gepflegt und deswegen muss der auch irgendwie herrschaftlich gewesen sein. Also wenn man mal so schön gepflegte Leichen, die natürlich in einem konservierten Zustand anschauen möchte, dann ist man im National Museum ganz gut aufgehoben.
Wir sind ja richtig im Gruselkabinett heute, oder?
Ja, Wahnsinn, oder? Also und dabei haben wir noch nicht mal die Heiligen als unser Hauptthema genommen.
Ja, ich kann da auch gleich draufsatteln, aber ich wollte erst noch mal wissen, Jochen, du lebst ja quasi im Land des Moores, der Moore, denke ich mal, oder? Da oben ist doch relativ Moorland. Gibt es bei euch auch so Moorleichen? Tauchen die auch häufiger mal auf, oder?
Also so richtig moorig ist es hier oben nicht. Es gibt das eine oder andere Moor, aber im Moorland sind wir nicht, nein.
Okay, nee, hatte ich jetzt irgendwie, aber für mich als Rheinländer ist ja alles oberhalb von Leverkusen, ist ja eigentlich schon
alles Wasser, ne?
Fast Fisch, Wasser, Fisch, Küste und da ist Moor. Okay, dann, wir haben uns wirklich hier krass, also ich ziehe das jetzt durch, ne? Also das wird jetzt nicht besser. Kannst du euch direkt sagen.
Es wird eine tolle Neujahressendung. Ich hoffe, wir haben noch irgendwas Schönes fürs neue Jahr.
Ich habe mir nämlich rausgesucht, und ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, wenn wir jetzt nicht in diesen Zeiten leben würden. Es ist aber auch direkt die Nummer eins. Und es ist kein Scherz, es ist die heilige Corona.
Oh mein Gott.
Ja, und die hat tatsächlich, das kommt noch erschwerend hinzu, die hat als im Dom zu Aachen, da gibt es einen Schrein für sie. Und da steht eine Kirche drauf. Die hat oben ein Dach, ein gewölbtes Dach, was aussieht wie eine kleine Krone, also dem Coronavirus tatsächlich gar nicht so unähnlich ist. Und die ist, also diese
Heilige. Das steht nicht in dem Buch, oder?
Doch, das steht hier. Ich kann es vorlesen. Im Zuge der 2020 weltumspannenden Corona-Pandemie um Covid-19 trat plötzlich eine Heilige der katholischen Kirche auf den Plan, die vergessen schien und die mit der Seuche eigentlich nur den Namen gemeinsam hat. Aber wie es der Zufall der Namensgebung für das lebensbedrohende Virus so will, so erinnert in seiner mikroskopischen Sicht an eine Krone, wird auch der im 2. Jahrhundert gelebt habende Märtyrerin nachgesagt, von den Gläubigen bei solchen angerufen worden zu sein. Und es hat tatsächlich hier, dieser Schrein hat eine Krone drauf.
Oh ja, das stimmt.
Und dieser Frau, und jetzt sind wir, ich muss ja jetzt das Level so ein bisschen halten, Jochen hat ja schon stark vorgelegt mit Verbrennen, Vergraben, du mit Brustwarzen abschneiden. Ich kann da, glaube ich, ich kann das noch toppen. Und zwar wurde diese Frau zwischen zwei Palmen, also da hat man zwei Palmen genommen, die nach unten gebogen. Dann wurde sie an beide Palmen festgebunden und dann hat man die Palmen gekappt und sie wurde von den beiden hochschnellenden Palmen zerrissen. So, Freunde, jetzt ihr. Kommt da noch was oder ist der Minuspunkt absolut bei mir
gelassen? Das kann man kaum steigern, ja.
Aber es ist wirklich, also ich sag's nur.
Wir haben nicht die 111 Foltermethoden ausgesucht eigentlich.
Also Heilige im Rheinland, es ist tatsächlich, wenn man das durchliest, es ist natürlich hochspannend, weil man endlich mal Bedeutung zu den Kirchen und deren Heiligen bekommt. Es ist aber auch ein echtes Sammelsurium von Märtyrien und wo es wirklich die ganze Zeit darum geht, wer ist am krassesten gestorben? Die haben sich Dinge ausgedacht, wo ich manchmal auch geglaubt habe, so, also das ist jetzt auch ein bisschen drüber, aber so Nummern wie mit der Palme und geröstet und so, da gab es wirklich einiges. Also und es ist kein Buch für ganz schwache Nerven.
Und im Rheinland wachsen auch Palmen?
Ah, nee, sie wohl.
Bei uns wächst alles. Gute Frage, sehr gute Frage.
Im Rheinland wächst alles, mit Sicherheit auch Palmen. Nee, aber die gute ist, ich gucke mal gerade, die nachweislich seit dem 6. Jahrhundert verehrte heilige Corona, die gekrönte soll 177 in Syrien unter römischem Diktat 16-jährig für ihren Glauben nach der Hinrichtung ihres Mannes, des heiligen Viktor, selbst den Märtyrertod erlitten haben.
Also ich muss ja gestehen, ich habe ja sogar überlegt, ob ich den heiligen Valentin nehmen soll als den Schutzheiligen der Liebenden. Das hätte ich mal besser gemacht für die Folge.
Ja, dann hoffe ich doch einfach mal, dass wir in der nächsten Runde mit der zweiten Rubrik irgendwie ein bisschen positiver sind. Weil andererseits haben wir jetzt das Schlimmste haben wir hinter uns. Jetzt kann es eigentlich nur besser werden.
Das kann nur besser werden.
Ja, ich glaube auch.
Mit Mutti.
Okay, ich bin immer noch im Englischen oder Irischen. Nee, ich nenne es jetzt nicht mehr mit Mutti, sondern mit Friends and Family.
Mit Friends and Family, mit Mother.
Ja, dann geht es eben darum, dass man irgendwas gemeinsam unternehmen kann. Entweder mit der Mutter, mit der Schwiegermutter, mit Freunden am Wochenende oder Kindern. Mats, was machst denn du mit deiner Mutti? Heiliges.
Ich kann ja mit meiner Mutter, die übrigens Maria heißt, das jetzt nur mal am Rande, Maria Elisabeth, muss ich natürlich jetzt in die Kirche gehen. Also ich habe ja gar keine anderen Optionen. Und ich habe mir jetzt mal was rausgesucht. Und zwar geht es um die heilige Helena. Die heilige Helena ist beheimatet jetzt hier im Bonner Münster. Und sie hatte eine Affäre. Das fand ich jetzt mal, war mal was, ein bisschen was anderes. Die 250 nach Christus in Drepanon am Bosporus geborene Wirtshaustochter Helena hatte eine Affäre mit dem römischen Offizier Konstantinus, war dessen Konkubine und Mutter des gemeinsamen Sohnes. Als Konstantinus durch Heirat römischer Kaiser wurde, verleugnete er Helena, ließ aber dem Sohn Konstantin eine vorbildliche Ziehung angedeihen. Als der Vater starb und Konstantin im 306 auf den Thron folgte, rief der seine Mutter, die immer einen starken Einfluss auf ihren Sohn ausgeübt hatte, an seine Residenz nach Trier, verlieh ihr den Titel Nobilissima Femina, erhob sie in den Rang einer Augusta und machte sie zur Kaiserin. Konstantin der Große, wie er später genannt wurde, beendete mit dem Toleranzedikt von Mailand die Christenverfolgung im Römischen Reich, ließ sich aber im Gegensatz zu seiner Mutter nicht taufen. So. Und das ist die einzige echte Geschichte, die ich gefunden habe, die irgendwas mit Muttern zu tun hat und wo jetzt nicht der große Märtyrer im Vordergrund steht, den wir jetzt ja gerade eben hatten und den Märtyrer in dem Buch wirklich permanent ist. Das ist, mehr habe ich da leider tatsächlich nicht zu bieten. Das ist, also Familienbanden sind bei den Heiligen und Märtyrern jetzt nicht so wahnsinnig verbreitet.
Ja, aber komm, er hat ja seine Mutter nachgezogen in Ruhm und Ehren. Ist doch super.
Als Heilige, ich frage mich, was, also du hast ja auch eben von Kirchen erzählt, Jochen. Glaubst du eigentlich, dass es mehr Heilige als, also Frauen, heilige Frauen als heilige Männer gibt? Gibt es da eine Statistik oder weiß das einer?
Also ich weiß es nicht, ich würde vermuten, dass es mehr Männer gibt, weil ja, es gibt ja auch keine Priesterin in der katholischen Kirche. Es geht ja meist um katholische, ich weiß gar nicht, ob es bei den Protestanten Heilige gibt, aber es geht auch um katholische Heilige, oder?
Das sind jetzt alles so Sachen, gibt es bei den Protestanten Heilige? Also ich glaube, heilig gesprochen zu werden, das macht ja der Papst eigentlich, ne?
Ja.
Das macht der Papst, ja.
Wenn man keinen Chef hat, dann...
Ja, aber ich würde mal sagen, Maria ist ja in jeder katholischen Kirche sehr wichtig und in jeder Kirche steht mindestens eine Maria. Gut, die wiegt wahrscheinlich nicht auf, dass immer noch Jesus, ein paar Apostel, ja.
Ist schon eher männerlastig, aber ich muss sagen, also mit Mutti, ich kann eigentlich mit Mutti nur in die Kirche gehen und... Da habe ich jetzt hier wirklich, ich habe wirklich, mir ist echt nichts eingefallen hier. Es ist so da richtig mit Mutti.
Also Mutti wird das bestimmt gefallen.
Ich denke, meine Mutter wird es auf jeden Fall gefallen. Die war auch tatsächlich im Kloster bei den Ursulinen. zu ihrer Schulzeit. Also von daher kann ich mit der, glaube ich, alle 111 Kirchen hier einmal durchlatschen, dann wird die glücklich sein. Aber ich sehe ein, und das ist mir beim Lesen schon aufgefallen, also in der Rubrik habe ich hier heute nicht so, kann ich nicht wirklich punkten. Deswegen gebe ich direkt weiter. Möchtest du, Steff, oder?
Vielleicht lassen wir nochmal den Autor.
Jochen, alles klar. Jochen, was machst du mit Mutti am Deich?
Ja, ich nehme dann Mutti oder meine Freunde oder euch nehme ich mit in einen kleinen Ort namens Drage. Das ist ein 4000-Einwohner-Ort. Der liegt so etwas östlich von Hamburg, direkt am Ufer der Elbe. Und da gibt es eine Pferderennbahn und zwar noch vor dem Deich. Also nicht hinter dem Deich geschützt, sondern vor dem Deich. Und auf dieser Pferderennbahn findet einmal im Jahr ein wirklich fantastisches Spektakel statt, nämlich ein Rennen für Kaltblutpferde, Ponys, für Galopper, für Warmblüter, für Traber. Und das ist ein Riesenspektakel für Groß und Klein. Das ist keine Geschichte, wie man zum anderen Galopprennbahn oder Pferderennbahn kennt, für Schickimicki, wie es ja zum Beispiel auch bei euch da in Baden-Baden der Fall ist, sondern hier kommt wirklich die ganze Familie her und das ist ein Volksfest, ein richtiges Event. Die Menschen unterteilen das Jahr auch da sozusagen in die Zeit vor dem Rennen und in die Zeit nach dem Rennen. Das Rennen ist immer so, wenn nicht gerade Krieg war oder wie jetzt Corona herrschte oder wenn Flut war, weil die Rennbahn eben nicht durch den Deich geschützt ist, ist es immer einmal im Jahr, im Juli oder im August. Und das ganz Besondere daran, der Deich ist eben die Tribüne. Es gibt sonst keine weitere Tribüne, sondern die Rennbahn liegt direkt vor dem Deich. Es gibt eben auch nur diese eine Längstribüne. Und da kommen die Familien oder Freunde hin und kampieren dann von morgens bis abends und bringen sich kleine Zelte mit und Sonnenschirme und liegen. Und man kann auch kleine Wetten machen. Und wer schon mal auf Rennbahnen war, weiß vielleicht, wie viel Spaß es auch machen kann, den einen oder anderen Euro mal zu wetten. Und hier ist es besonders lustig, natürlich auch so Pferde wie Kaltblutpferde zu wetten, wo man überhaupt nicht vorhersehen kann, sicherlich, ob die sich im Kreis rumdrehen oder ob die auch wirklich ins Ziel kommen. Und das ist ein riesengroßer Spaß und das kann ich nur wirklich jedem empfehlen.
Ich war tatsächlich noch nie bei einem Pferderennen.
Doch, ich bin früher in München sehr, als ich da gearbeitet habe, ganz häufig zum Galopprennen mal gegangen. Das ist wirklich ein großes Vergnügen, das macht großen Spaß. Dies hat einen ganz anderen Charakter. Entstanden ist die Geschichte eigentlich vor 300 Jahren. Damals gab es dort eine kleine Zuchtstation, da standen zwei Hannoveraner Hengste. Und die Leute aus Schleswig-Holstein haben mit Kähnen ihre Stuten, das waren die Holsteiner Pferde, eben zu diesen Hengsten gebracht. Und wenn man dachte, die Stuten sind nun tragend, hat man sie wieder zurückgefahren. Und aus dieser Zucht, aus diesem Pferdesex mehr oder weniger, aus dem das Ganze entstanden ist, hat man sich irgendwann gedacht, wir können doch mal so einen kleinen Wettbewerb machen, welche Pferde denn auch wirklich besser sind, ob das nur die Hannoveraner sind oder die Holsteiner Pferde sind. Und so ist diese ganze Geschichte entstanden. Getragen wird das von einem ehrenamtlichen Verein, lauter freiwillige Helfer, die das ganze Jahr sich darum kümmern, dieses Event für die Region zu organisieren. Und wie gesagt, da gilt die Regel vor dem Rennen und nach dem Rennen, so teilt man das Jahr ein, nicht mit Silvester, sondern der entscheidende Punkt ist das Rennen.
Ja, das kenne ich aus dem Rheinland. Da ist ja vor Karneval und nach Karneval. Also vor Rosenmontag und Aschermittwoch und danach. Das kann ich nachvollziehen.
Also ich glaube, meine Mutti hättest du jetzt auf jeden Fall dabei. Also ich muss ja gestehen, ich habe auch schon mal Karten fürs Pferderennen. Da konnte man auch so eine Kombi verschenken. Das war von mir ein gern genommenes Weihnachtsgeschenk. Einmal Pferderennbahn mit Brunch oder so. Und dann ziehen die immer schön ihre Hütchen auf. Und da ist es ja eher hier um die Ecke in Baden-Baden eben eher schick.
Also ich weiß nicht, ich war mal in Köln-Weidenpesch, da gibt es nämlich auch eine Pferderennbahn, aber nicht als da ein Rennen war, sondern einfach mal nur so, um mir das mal anzugucken und dachte, das ist schon verdammt groß, aber wenn du mal da warst, sieht man denn wirklich so, wenn die da am anderen Ende sind, sieht man da noch richtig was oder muss man immer warten, wie beim Formel 1, dass die vorbeikommen?
Nein, das ist hier in dem Fall ganz, ganz überschaulich. Das Geläuf ist auch nicht so groß wie meinetwegen in Baden-Baden und nicht so lang wie in Baden-Baden. Also das sind, glaube ich, da wahrscheinlich 2,4 oder 2,5 Kilometer und in Köln sicherlich auch. In München ist es ähnlich. Das ist vielleicht eine Rennbahn, die hat so 1200 Meter, 1500 Meter, länger wird die nicht sein. Das Interessante ist auch, auf dieser Rennbahn wird im Uhrzeigersinn gelaufen. Auf allen anderen Rennbahnen, die ich kenne, wird gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Das ist noch eine Besonderheit von dieser Veranstaltung. Und man kann natürlich auch in die Arena sozusagen selbst gehen, also über die Rennbahn in den Innenraum. In dem Fall unter knorrigen Eichen sich einen schönen Tag machen und dann mit den Pferden theoretisch rundherum auch selber laufen und die ständig beobachten. Das geht auch. Aber der schönste Platz ist in der Tat oben auf dem Deich, auf dieser Grastribüne. Das ist ein absolut toller Schauplatz.
Das fände ich jetzt aber einen tollen Sport. Also wenn es innen nochmal eine Runde gibt, die dann kleiner ist, wo man dann nochmal auf Leute setzen kann, die mit den Pferden nebenher laufen.
Ja, das gibt es durchaus. Es gibt also in München gibt es Leute, die stapfen nach dem Rennen sozusagen den Rasen wieder fest, wo die Hufe der Pferde den Rasen rausgeschlagen haben aus der Bahn. Und nach jedem Rennen geht da so eine Kolonne von 20 Leuten nebeneinander her. Und es gibt auch in der Tat Leute, die wetten darauf, wer von diesen Menschen als Erster die Ziellinie überschreitet bei dem Festklopfen.
Geil.
Natürlich.
Also ich stelle es mir super vor. Ist es dann auch so mit Meer im Hintergrund? Also hat man dann direkt einen Blick aufs Wasser und vorne läuft das Pferderennen ab?
Ja, das Meer ist natürlich weit entfernt. Wir sind gerade östlich von Hamburg und Hamburg ist schon 90 Kilometer vom Meer entfernt. Aber nein, du hast natürlich direkt die Elbe vor dir. Und es ziehen auch die Schiffe vorbei.
Oh, wow.
Also ich verbinde ja grundsätzlich mit Pferdesport immer Ernst Huberti, der früher immer den Galopper des Jahres verkündet hat. So, und ich weiß noch genau, als ich Kind war, ich war großer Fußballfan, ich habe mit meinem Papa immer die Sportschau um 18 Uhr damals oder um 17.30 Uhr geguckt. Und dann kam immer, wenn Fußball vorbei war, dann kam immer Ernst Huberti mit dem, und jetzt kommt der Galopper des Jahres. Und ich habe nie gewusst, was der Galopper des Jahres sein soll, weil ich nicht gecheckt habe, dass es da um Pferde geht und Galoppieren, das sagte mir damals noch nichts, da war ich halt noch kleiner und fand das immer so lustig, dass dann irgendwelche Typen da im Studio standen, die sind ja alle total klein. Also diese Jockeys oder ja. Das sind ja kleine. So, und dann stand der neben dem Pferd und dann sagte er, das ist der Galoppe des Jahres. Und ich dachte, aha, okay, komisch. Das fand ich als Kind total seltsam.
Du hast halt keine Reiterkarriere hinter dich gebracht.
Nee, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mit Reiten verbinde, war mein Bonanza-Rad. Das ist aber auch schon der Gipfel des Reitens. Okay, was machst du mit Mother in Dublin?
Ich habe nicht meine Mother mitgenommen, ich habe meine Schwägerin mitgenommen, weil die ist ganz große Irland, ganz große.
Kannst du das bitte auf Englisch sagen? Deine Schwägerin, was ist das auf Englisch? Jochen, weißt du es? Schwägerin auf Englisch jetzt?
Der Mats, danke.
Doch, ich glaube,
fehlt in meiner Vorbereitung.
Sister-in-law ist, glaube ich.
Sister-in-law.
Sister-in-law,
genau. Haben wir es doch. Wir haben es hingekriegt, super. Okay, mit meiner Sister-in-law, die ganz großer Irland-Fan ist und auf deren Hochzeit eben auch irische Musik gespielt wurde, die wäre sicherlich begeistert. Vielleicht wäre es ein bisschen moderner auch okay, aber ich habe mitgebracht als Ort die Harfe von Brian Boru. Das war ein irischer König und das ist nicht die Harfe heißt nach ihm, aber die ist aus dem 14. Jahrhundert und er ist Jahrtausendwende hat er regiert und was ich daran eigentlich ganz schön fand, war, dass die Harfe Irlands Nationalsymbol ist, dass es eigentlich kein anderes Musikinstrument auf der Welt als Nationalsymbol in einem Land geschafft hat, was so ein bisschen dafür spricht, wie eng die Iren auch mit der Musik verbunden sind und alle Clans damals hatten jeweils ihren eigenen Harfenspieler und die hatten ein ganz hohes Ansehen, das war ein super Job, vielleicht nicht ganz so toll wie ein Scharfrichter, aber die waren eben auf jeden Fall immer mit dabei und abgesehen davon, dass es eben das Nationalsymbol ist, ist es auch auf die Geldmünzen, auf die Briefumschläge und auf die Siegel geschafft hat, mit der Kante nach rechts. Hat es mit der Kante nach links, kennen es die meisten wahrscheinlich vom Pint vom Guinness. Das ist nämlich auch das Symbol für Guinness-Bier.
Ja, spannend finde ich ja, dass es, wenn das Nationalinstrument oder Nationalsymbol ist, dass es in der Musik ja eigentlich gar nicht so auftaucht. Also irische Musik ist ja jetzt, oder vertue ich mich da jetzt, Harfen? Sind da Harfen dabei?
Ja, ich hätte jetzt auch mit dem Dudelsack-Club kommen können. Das, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen populärer gewesen.
Ja, Dudelsack ist schottisch.
Also ich weiß es nicht.
Wundert mich jetzt tatsächlich das erste Mal, weil irische Instrumente sind für mich halt Tin Whistle, Geige, Gitarre und Schlagzeug so, aber jetzt eine Harfe, aber vielleicht eher diese lyrische, diese sowas wie.
Ich glaube eher, das ist die Symbolik. Also weil die Engländer irgendwann auch die haben quasi den Clan Harfinisten, haben die Harfen weggenommen, haben angefangen, die Harfen zu verbrennen. Haben die verboten und so wurde das so ein bisschen ein Symbol für den Widerstand auch. Also ich glaube nicht, dass es die Harfe in der irischen Musik ist, die so wichtig ist, sondern als Symbol für Widerstand und für dieses Musikalische.
Ich muss jetzt aber trotzdem, ich komme an der Frage nicht vorbei, die brennt mir jetzt schon die ganze Zeit. Ihr habt ja auch den Hamburger Harfen. Was ist denn euer... Gibt es auch so ein Hamburger Instrument oder ein Hamburger Umlandinstrument?
Das ist mir jetzt nicht bekannt, nein.
Also so traditionelle Musik ist ja dann bei euch eher wahrscheinlich so
wirklich so. Ne? Schifferklavier kann man natürlich zu Hamburg.
Schifferklavier, passt, genau. Ja. Die in Köln sagen wir
Quetschkommode. Aber jetzt im Umland von Hamburg dann weniger.
Bei uns sagt man Quetschkommode.
Hamburger Hafen, ich wollte ihn unbedingt. Einmal musste
ja,
ich.
Ja, natürlich
wollte ich. Ich mache jetzt das. Aber, ich mache ganz schnell weiter, damit das. Damit es nicht so peinlich wird. Mit unserer letzten Rubrik.
Lecker.
So, lecker. Wer fängt an? Ich habe jetzt schon mal angefangen. Steff, du hast, glaube ich, noch nicht angefangen,
oder? Ich habe noch nicht angefangen, nee.
Lass mich raten, geht es um Bier jetzt?
Endlich, ja. Ich habe es ausgespart. Eigentlich, das Buch bietet sich so ein Stück weit an. Es hat natürlich wahnsinnig viele Pub-Tipps. Und die ganzen Pubs haben natürlich unterschiedliche Geschichten, die super spannend sind. Entweder mit, was für ein Laden davor drin war oder wie auch immer. Aber an Guinness kommt man in Dublin nicht vorbei. Ich hätte auch den Turm von der Brauerei nehmen können. Aber ich habe mich anders entschieden. Und zwar habe ich den Dublin Snacks rausgesucht. Und das heißt so viel wie gemütlich. Und zwar war es nicht allen so recht, vor allem auch Beamten, wenn die mal ein Trinken gegangen sind, dass die gesehen wurden in den Pubs. Und so ein Snack ist im Prinzip so eine Art Nebenraum. Idealerweise, der ideale Snack sieht so aus, dass neben dem Eingang es einen zweiten Eingang geht, wo man rein und raus gehen kann. Es gibt Milchglasscheiben, man ist quasi total diskret in diesem Nebenraum und bestenfalls gibt es einfach eine Durchreiche von dem Ausschank rüber in diesen Nebenraum.
Also eine Art, wie sagt man dann, Separé im Pub.
Ja, ein bisschen in die Richtung und das haben vor allem Schriftsteller genutzt, weil dann konnten sie natürlich auch schön hören, was im Nebenraum so passiert ist. Und es war natürlich auch eine großartige Möglichkeit, wenn die Sperrstunde quasi zugeschlagen hat, dass man in diesem Nebenraum einfach noch eine Runde weiter servieren konnte.
Ja, da muss ich direkt überleiten, weil das finde ich immer so spannend im Hamburger Raum oder überhaupt im norddeutschen Raum, wenn man da in Kneipen geht. Da ist ja irgendwie, trinken die Leute ihr Bier und geredet wird da ja irgendwie gar nicht. Oder ist das nur, weil man dann eben nicht dazugehört?
Also soweit ich das beurteilen kann, wird da durchaus auch viel geschnackt, wie man dann im Norden sagt. Und die Leute sind nicht reservierter, das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern ich habe in vielen Orten in Deutschland gelebt und ich finde, dass die Leute im Norden sehr aufgeschlossen sind.
Was würdest du sagen, ist der krasseste Unterschied? Ich meine, du hast auch in Bayern gelebt, außer dass da die Gläser viel größer sind.
Was das Bier angeht jetzt?
Ja, was das Bier angeht.
Ja, das bayerische Bier ist dünner als das norddeutsche Bier. Das hat mehr Gehalt und der entscheidende Unterschied ist natürlich aber, in der Tat ist das Format, also eben nicht die Maß wie in Bayern, sondern das kleine Gläschen mit 0,2 oder 0,3. Und aber viel wird natürlich auch aus der Flasche getrunken. Dann muss es richtig ploppen. Ich will jetzt ja keine Markenname nennen, aber der eine oder andere weiß vielleicht doch, was ich damit meine.
Kieler Bier heißt, glaube ich, Kieler, ne?
Nein, Kieler Bier heißt es nicht.
Also weil ein Kapitel war auch und ich hatte überlegt, ob ich es nehme, aber ich dachte, das passt auch einfach so ganz gut ins Gespräch. Das perfekte Pint ist hier ein Ort. Das fand ich sehr schön und da ist so ein bisschen die Philosophie, die haben überall auf der Welt in irischen Bars getestet. Das Testverfahren fand ich schon super, da wurde eben gemessen, wie voll das Bier ist, dann wie lange man fürs Zapfen gebraucht hat und dann auch, wie es schmeckt. Und das Geheimnis des richtigen Pints ist, natürlich schmeckt es in Irland am besten. Das Guinness reißt einfach nicht gern. Und das beste Bier bekommt man wohl immer, wenn sehr viel los ist in der Bar. Das heißt, wenn einfach die Leitung einen gewissen Durchlauf hat. Das war so der Geheimtipp für Dublin hier aus dem Führer.
Ja, ich finde ja sowas toll, wenn man so Hinterzimmer hat, wo man eigentlich den Leuten noch zugucken kann. Also ich kenne das aus Köln, da kannst du dich halt einfach an die Theke stellen und entweder quatschst du mit jemandem oder guckst dir einfach an, was im Raum los ist. Da guckt dich aber auch keiner blöd für an. Also das finde ich ist jetzt hier im Schwabenland ist es ganz anders. Also wenn du hier alleine in eine Kneipe reingehst, dann bist du ein echter Sonderfall. Also das kannst du irgendwie kaum machen, weil dann wirst du auch komisch angeguckt, weil das ist hier nicht üblich. In München oder so fand ich das jetzt auch nicht problematisch, aber da sind die Gasthäuser ja auch riesig. Wie ist das bei euch in der Gegend so? Kann man da jetzt auch als Südländer oder als Rheinländer mal in eine Kneipe kommen und einfach in Ruhe ein Bier trinken?
Ja, durchaus, herzlich willkommen und die Leute werden dich auch freundlich ansprechen. Also wenn du dich da anständig aufhörst, ist das kein Problem.
Ja, in Schwaben brauchen sie immer einen Grund zu trinken. Also entweder muss man irgendwie ein Vereinstreffen haben oder man trifft sich mit Freunden, aber die Leute gehen ganz selten allein ein Bier trinken.
Und ich muss sagen, ich finde das ja ganz toll, fand ich in Köln immer schön, wenn man einfach mal so abends in seine Stammkneipe geht, sich da hinsetzt, einen Kölsch trinkt und einfach nur in Ruhe gucken kann. Einfach nur gucken, also gerade wenn man Freiberufler ist und viel zu Hause arbeitet, dann ist das toll, wenn man einfach mal rauskommt. Und das fand ich da immer sehr angenehm und schön, aber das habe ich hier eigentlich fast komplett aufgegeben, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, man wird komisch angeguckt, weil die das irgendwie nicht gewohnt sind.
Ja, musst du immer sehr Freunde seltsam, mitnehmen.
Ja.
Aber zum Beispiel in Hamburg ist es sicherlich auch gar kein Problem, zumindest nicht in St. Georg oder auf der Reeperbahn, wenn du da alleine unterwegs bist. Es sollte, wird das teilweise
auf der Reeperbahn so allein unterwegs. Ne? Das schaffst du, glaube ich, höchstens jetzt gerade. Ja. Wobei, da ist ja auch, finde ich ja, da muss es doch jetzt auch richtig blöd sein, oder? Also so Hamburg, St. Pauli und so, die ganzen Gegenden irgendwie, wo jetzt alles dicht ist, das ist doch bestimmt.
Das ist da richtig traurig im Augenblick, wirklich, wirklich traurig, weil da einfach überhaupt kein Leben mehr ist in diesen Straßen und es gibt ja auch ganz normale Lokale dort und wo nicht unbedingt nur Table Dance ist oder so, wo man sonst normal ein Bier getrunken hat. Und es ist halt alles geschlossen und die ganze Atmosphäre ist verschwunden. Man kennt diese blinkenden Lichter, die Neon-Reklame, die dort große Aufmerksamkeit erzeugen. Das gibt's halt im Augenblick alles nicht. Und da sind auch die Hamburger selber sehr traurig drüber.
Da bin ich auch ganz gespannt, wie das weitergeht. Also ob jetzt so ein richtig krasses Kneipensterben dann einsetzen wird oder ob die sich dann alle wieder berappeln können oder mit wenigstens ein bisschen sowas wie Glühwein to go wollen sie ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder verbieten. Also
ich bin optimistisch, die Reeperbahn hat Hans Albers überstanden, dann wird es doch Corona.
Das glaube ich auch, ja.
Okay, Jochen, jetzt bei dir, wie sieht's aus? Krabbencocktail oder Fischfrikadelle?
Na, also rund um Hamburg ist nicht nur Krabben und Fisch, es gibt auch vieles andere. Wir springen mal einfach von Hamburg über die Elbe, beziehungsweise fahren mit der Fähre über die Elbe ins Alte Land. Das ist Nordeuropas größtes Obstanbaugebiet. Da stehen Millionen, vor allen Dingen Apfelbäume, aber auch Kirschbäume, Birnbäume. Und das ist gerade im Frühjahr ein fantastisches Ereignis, ein Blütenmeer, das man wirklich mal gesehen haben muss. Und in diesem alten Land gehe ich mit euch jetzt auf einen Obstbauerhof zu einer ganz tollen Familie, Familie Lüß. Hein Lüß ist der Senior, der Rolf, der Sohn, hat es gerade übernommen. Dann gibt es noch Mutter Beate und Maike, die führen diesen Hof. Und der Hof heißt Herzapfelhof und der hat seinen Namen daher, sagt Herr Lüß, man mit ihm spricht, eigentlich, weil er mal mit seiner Frau einen romantischen Abend unter einem Apfelbaum verbracht hat. Und dann hätten sie ihren Hof Herzapfelhof genannt. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass sie ein besonderes Marketinginstrument brauchten. Und dann kam der Bauer auf die Idee, dass er ein Herz ausschneidet und als Schablone auf die Äpfel klebt. Und wenn die dann reif werden, zeichnet sich eben dieser grüne Apfel auf den roten Äpfeln deutlich ab. Inzwischen wird es mit Lasertechnik auch gemacht und diese Familie ist wirklich ganz großartig, wie ich finde. Sie bauen auch unterschiedliche Äpfel an, die sehr gängig sind, aber auch sehr seltene, 250 Arten insgesamt. Darunter zum Beispiel der Altländer Pfannkuchenapfel oder Äpfel, die heißen Minister von Hammerstein, Stahl, Winterprinz oder weißes Seidenhemdchen. Alles im biologischen Anbau. Es ist aber nicht so romantisch, wie es jetzt auf den ersten Augenblick klingt. Auch Bio-Obstanbau hat viel mit Technik und Digitalisierung und Rationalisierung zu tun. Die haben auch etwa 100.000 Obstbäume, die sie zu betreuen haben. Jedes Jahr werden 6.000 neue auch angepflanzt. Und das alles wird in einer Maschine sortiert und da laufen die Äpfel über Bänder und die Äpfel werden in einer Sekunde 70 Mal fotografiert von allen möglichen Seiten und der Computer entscheidet dann, welcher Apfel gut ist für den Verkauf und welcher vielleicht zu Mus oder zu Saft verarbeitet wird. Man kann auf diesen Bauernhöfen, manche sind so groß wie Plantagen, aber ich will nicht unbedingt den Begriff Plantage nehmen, aber auch unglaublich viel lernen, denn fragen wir uns doch mal, warum ein Apfel, den wir im Sommer kaufen, immer noch knackig ist. Der ist nicht knackig, weil er gerade gepflückt ist, sondern der ist knackig, weil er unter ganz speziellen Bedingungen gelagert wird. Da gibt es große Kühlhäuser auf jedem dieser Höfe. Die Kühlhäuser haben eine Temperatur von etwa 1 Grad, maximal 2 Grad. Aber wichtig ist vor allen Dingen, ob die Äpfel atmen. Denn wenn die Äpfel atmen, dann reifen sie schneller und werden dann nicht mehr so knackig, können nicht mehr so knackig verkauft werden. Deswegen wird in diesen Tresoren, wie ich sie nenne, der Sauerstoff auf 1% reduziert. Man kann also diese Tresore auch nicht einfach mal betreten, um irgendwo eine Kiste Äpfel wieder in den Laden zu stellen, sondern da muss erst wieder Sauerstoff zugeführt werden. Jeder, der sonst diese Tresore betreten würde, würde auf der Stelle tot umfallen. Also das ist eine ganz hochkomplizierte Technik, die auch Millionen Investitionen für die Obstbauern natürlich verlangt. Aber es scheint gut zu funktionieren. Was man auch lernen kann, auf solchen Obsthöfen, natürlich kostet diese Digitalisierung, die Technik des Lagern jede Menge Geld. Das ist ganz ohne Frage so. Aber ein Apfel, der mit dem Schiff aus Südamerika gebraucht wird, kostet es 13-fache an Energie als das Lagern von den Äpfeln im alten Land.
Schon wieder was gelernt.
Und ich habe auch schon das Gefühl, dass wir mindestens 3 Krimi-Autoren jetzt eine Steilvorlage gegeben haben.
Da knüpfen wir doch an die ersten Geschichten an.
Sauberer Rundschluss. Und es sind ja tatsächlich einige von den 111er-Autoren sind ja auch Krimi-Autoren. Und da.
Ich meine, wenn man so viele Tatorte besichtigt, dann muss man sich halt auch fragen, was man mit dem ganzen Wissen macht oder was man mit den paar Orten macht, die in die 111 nicht gepasst haben und die auch nicht seitlich in die Tipps gepasst haben. Für die gibt es dann die Krimis, für die ganz besonderen.
Das ist natürlich clever. Direkt alles, was man nicht mehr in den 111er reinkriegt, sofort ein Krimi draus machen. Wobei ich das tatsächlich, ich wusste das nicht, also dass die unter so einem Sauerstoffgehalt gehalten werden, das ist mir jetzt neu. Das hatte ich noch nie gehört.
Ich wusste nicht, dass es so viel besser ist, trotzdem, wenn man die in so einem Kühlhaus oder in so einem Tresor drin hat, dass die so viel besser sind wie welche aus Südamerika. Weil eine Zeit lang habe ich auch immer drauf geachtet, ja, kein Apfel aus Neuseeland oder so. Und ich dachte aber, dass die im Endeffekt nicht so weit auseinander wären von ihrem CO2-Abdruck. Also dass der Transport dann vielleicht doch nicht so viel ausmacht. Ich habe, glaube ich, neulich aber was gesehen, was eine Tomate, wenn sie jetzt quasi am Bodensee in einem Gewächshaus gezüchtet wird, die braucht halt im Winter mehr Energie als eine, die dann aus Spanien transportiert wird, was ja auch ein bisschen traurig ist. Aber vielleicht sollte man da auch saisonaler essen und im Winter halt nicht die Tomate verlangen.
Ja, da habe ich mich jetzt aber auch noch nie gefragt, wann Äpfel eigentlich Saison haben. Das war mir nicht, ne, wenn du gerade sagst, so Apfel knackig, habe ich mir jetzt auch noch keinen Kopf drüber gemacht, weil Äpfel kommen halt von hier. Und da habe ich mir jetzt nicht so den Kopf drüber gemacht, wann die eigentlich reifen oder wann es keine Äpfel gibt.
Ja, hast du dich noch nie gewundert, warum ein Apfel irgendwie in der Obstschale irgendwann nicht mehr so sexy aussieht?
So lange liegt der hier nicht, den essen wir direkt.
Was man auf diesem Hof natürlich auch noch machen kann, wenn wir bei der Rubrik lecker sind, natürlich kann man da köstlichen Apfelkuchen essen.
Also mit viel Liebe gebacken, nehme ich
an. Mit ganz viel Liebe gebacken.
Ich fand eigentlich diese Marketingmaßnahmen sehr witzig, die da der, wie heißt er, Herzapfelhof erfunden hat mit den Herzchen drauf. Und ja, finde ich schon richtig gut.
Inzwischen nutzen das auch sehr viele Firmen, also auch Firmen wie Lufthansa, wenn die Präsentkörbe zusammenstellen, dann lassen sie sich ihr Logo lasern auf die Äpfel und bestellen dann ein paar tausend Äpfel da. Also das war eine ganz Geschichte.
Auf der Buchmesse habe ich das auch mal gesehen. Die hatten so eine Schale, da konnte man das mitnehmen.
Ich kenne nur Augapfellasern.
Haben sie das bei deiner Heiligen gemacht oder was?
Da wäre es ja schon wieder eine Foltermethode. Nee, aber der nächste Kandidat, ich übernehme jetzt einfach mal hier mit meinem Lecker, weil es war jetzt auch wieder schwierig. Ich wollte natürlich jetzt keinen gerösteten Heiligen hier anbieten, obwohl es da auch den einen oder anderen gegeben hätte, die dann auf einem Rost tatsächlich zu Tode gekommen sind.
Messwein. Hätt's vielleicht oder irgendwelche.
Messwein wäre auch noch eine Idee gewesen. Allerdings habe ich dann was gefunden und als ich es gelesen habe, wusste ich sofort, alles klar, muss ich nehmen, ist gesetzt. Auch wenn es ein bisschen makaber ist, aber der Rest ist ja auch nicht gerade unmakaber. Und zwar habe ich ja am Anfang schon angekündigt, dass ich heute erzählen werde, warum man keinen Gänsen trauen sollte, wenn man versucht, nicht Bischof zu werden. Was natürlich jetzt ein bisschen kompliziert formuliert ist, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass eine Gans schuld daran ist, dass der heilige Martin von Tours dann doch noch sich sein Bischofsamt nicht entziehen konnte, weil er nämlich, also er hatte eigentlich keine Lust dazu, er hatte ein Erweckungserlebnis und sollte jetzt zum Bischof geweiht werden, hatte da aber keine Lust zu und hat sich versteckt. Und er hat sich dann irgendwo im Gebüsch versteckt oder, ich kann nochmal genau gucken, in einer Höhle. Ich lese es mal kurz vor. Als sich Martin seiner Bischofswahl entziehen wollte und sich in einer Höhle versteckte, sollen ihn schnatternde Gänse verraten haben. So, deswegen, ich glaube nicht deswegen, aber deswegen, dann kann ich die Geschichte schöner zu Ende erzählen, heißt das Ding heute Martinsgans. Weil das war nämlich der Sankt Martin, den alle kennen, weil er seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. Und diese Gänse sind ja auch nach ihm benannt. Aber sie haben ihn eigentlich verraten.
Heute haben wir ja wirklich den heiligen Rundschlag gemacht, würde ich sagen.
Und ich verkünde jetzt noch etwas, um halt noch einen Bogen zu schlagen, damit wir ein versöhnliches Ende haben. Das finde ich immer wichtig, dass man noch ein versöhnliches, gutes Ende hat. Wisst ihr eigentlich, dass Donald Duck Gänse essen darf? Eigentlich müsste man ja annehmen, dass das Kannibalismus ist.
Er nimmt sich nicht als ganz wahr.
Ja, ich habe gelernt von den Donaldisten, dass Donald Duck und seine ganze Familie, das sind Anatiden. Was immer das auch sein mag, ich glaube, es sind entenähnliche Wesen oder vermenschlichte Enten. Und dadurch, dass sie das sind, dürfen sie an Weihnachten ihren Gänsebraten tatsächlich essen, ohne dass das als Kannibalismus gewertet wird.
Aber keine Ente wahrscheinlich.
Sie dürften sogar eine Ente essen, weil sie ja selber keine sind im Grunde. Also das ist so ein kleiner Dreh, aber ich fand den sehr nett, weil mir aufgefallen ist, dass die ja ganz häufig an Thanksgiving bei der Familie Duck ist ein Gänsebraten auf dem Tisch. Und eigentlich sind das ja Verwandte. Also Gustav Gans ist ja eine Gans und eigentlich können die den ja nicht essen. Aber dadurch, dass es Anatiden sind, ist das erlaubt und damit ist man aus der Nummer raus. Fand ich sehr schön und finde ich auch ein versöhnliches Ende jetzt. Oder möchtet ihr noch was über meine Martinsgans wissen?
Nee, ich finde jetzt, leider sind wir ein bisschen zu spät dran mit Martinsgans essen. Wir haben jetzt eine Neujahressendung.
Ja, aber kommt doch jedes Jahr wieder. Kann man sich drauf verlassen.
Ja, das stimmt. Wir hatten auch den heiligen Nikolaus. Wir hatten jetzt irgendwie so eigentlich fast alle Heiligen.
Es war wirklich ein guter Bogen vom heiligen Nikolaus bis zum heiligen St. Martin. Und
ja, ich würde auch sagen, mit dem Jahr sind wir durch, oder? Jetzt kann es nur besser werden.
Perfekt. Sind wir eigentlich gerade vor oder nach dem Rennen? Das müssen wir noch klären. Vor oder nach dem Pferderennen?
Ja, vor oder nach dem Pferderennen. Immer
nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Also das insofern.
Und wann findet es statt?
Im Juli oder im August, also jeweils im Hochsommer.
Ah.
Ah, dann sind wir jetzt eher nach dem Rennen. Vor dem Rennen ist dann, Bergfest ist dann noch, ist noch nicht, Deichfest ist noch nicht gewesen.
Deichfest war noch nicht, nee.
Okay, damit kommen wir zur abschließenden Auswahl. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wen ihr wählen dürft. Entweder die schnatternde Martinsgans und die heilige Corona, zu der ihr besser beten solltet, damit die Zeit mal wieder besser werden. Oder der Scharfrichter, den man in die Kirche getragen hat und das Pferderennen, das andersrum läuft. Ich wusste auch gar nicht, dass das festgelegt ist, wie rum die laufen. Ist das eigentlich bei allen Sportarten festgelegt? Weiß das einer? Also beim Marathon, aber beim 100-Meter-Lauf oder die laufen nicht rum, 400 Meter, laufen die immer gleich, immer dieselbe Richtung?
Ja, die laufen aber auch gegen den Uhrzeigersinn.
Warum eigentlich? Gibt es da bei Pferden, weißt du das zufällig, warum die normalerweise anders? Also hätte mich jetzt nochmal interessiert. Wir finden das raus bis zur nächsten Sendung. Oder geht der Punkt an Miss Guinness? So, wer möchte anfangen?
Ich würde sagen, jeder hat eine Stimme. Der Autor darf als erster anfangen abzustimmen.
Okay, Jochen, wer hat für dich die überzeugendste Performance heute Abend geliefert? Du selber oder einer von uns beiden?
Ja, ich fand ja die heilige Corona schon sehr beeindruckend, aber vorausgesetzt wirklich, dass da auch Palmen wachsen und dieses Bild, wie du es geschildert hast, wie sie dann mit den peitschenden Palmen zerteilt wurde, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, also dass man mit sowas jetzt hier gewinnen kann, ausgerechnet mit der heiligen Corona einen Punkt kriegt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wir machen, glaube ich, die morbiden Punkte. Ich gebe meine Stimme nämlich dem Jochen, weil ich fand einfach deine erste Geschichte mit dem Scharfrichter, die fand ich großartig. Also die hatte alles. Also ich wusste nicht, dass die Berufsbeschreibung oder das Leistungsspektrum von so einem Scharfrichter so weit ist. Fand ich einfach richtig gut. Und 15 Gulden, wie viel auch immer das war, er hat keine Frau gefunden. Meinen Punkt hast du.
Oh, jetzt hängt es an mir. Ich muss ja sagen, mir fällt es super schwer, weil ich bin auch, bei dem Scharfrichter bin ich auch total eingeknickt. Also das finde ich so eine super Story. Allerdings pendle ich natürlich auch zu Guinness, weil ich ja ein sehr, sehr großer Freund des Biertrinkens bin. Und da, ich liebe Guinness. Man kriegt es ja hier nur ganz, ganz selten. Aber wenn es angeboten wird im Pub, wenn man hier mal unterwegs ist, dann immer gerne. Allerdings muss ich auch sagen, der Scharfrichter ist besser. Also ich finde wirklich die Story und dass sie den in die Kirche getragen haben. Ich finde diesen Doppelsinn dabei so toll, dass nämlich eigentlich sollte er den Boden nicht berühren, was ja so ein bisschen herabwürdigend ist, aber ihn deswegen gleichzeitig quasi wieder emporheben und wie einen Heiligen, wie eine Monstranz in die Kirche reintragen, das finde ich so, das toppt's leider. Also ich muss dir auch meinen Punkt geben und damit haben wir einen Sieger heute Abend. Es ist Jochen Reis. Herzlichen Glückwunsch, den Applaus hörst du jetzt.
Vielen Dank.
So, damit Jochen, herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du dabei warst. Schön, dass wir was über das Hamburger Umland erfahren durften und über Pferderennen am Deich. Ich muss da unbedingt mal hin, finde ich großartig.
Ja, wir haben lauter Vorurteile und keine Ahnung, ja. Ich wusste noch nicht mal, dass es dort oben so viele Obstbäume gibt, ja. Und bei Deich denke ich gleich an Meer anstatt an die Elbe, also irgendwie.
Ja, ich werde jetzt aber auch versprochen, wenn ich das nächste Mal da oben bin, gehe ich irgendwo im Hamburger Umland in eine Kneipe und versuche mich zu unterhalten. Und wenn das nicht gelingt, stehe ich bei dir vor der Tür.
Mach das. Herzlich willkommen.
Damit noch unser Hinweis auf die Extra-Tour, die unser Autor als PDF zur Verfügung stellt mit ein paar kleinen Extra-Tipps. Die könnt ihr downloaden. In unseren Shownotes sind die verlinkt. Dafür braucht ihr natürlich das Buch von ihm. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt, oder ihr könnt es direkt bei Emons bestellen.
Oder es gibt ja natürlich wie immer die Alternative, ihr könnt die Bücher auch gewinnen. Lasst uns einfach eine Sternekritik da oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Auf jeden Fall empfehlt uns all euren Freunden weiter. Jochen, gibt's bei dir irgendwelche neuen Projekte oder ist schon dein 8. Buch am Start oder möchtest du uns lieber eins von den anderen 7 empfehlen? 6?
Es gibt ein neues Projekt, aber davon möchte ich noch nicht allzu viel erzählen. Und von den anderen 7, die ich bisher für diese Reihe geschrieben habe, gefällt mir ehrlich gesagt ganz gerne auch das Fünf-Seenland-Buch. Das Fünf-Seenland ist das Gebiet Starnberger See, Ammersee, Wesslinger See, Wörthsee und Pilsensee in Oberbayern. Ich habe da 30 Jahre lang gelebt und deswegen auch dazu ein Buch geschrieben und das kann ich euch auch empfehlen.
Im Starnberger See habe ich auch schon mal gewohnt, aber nun, da war ich mini.
An dem See habe ich noch nie gewohnt. Wenn überhaupt der Boostalsee. Nee, der, wie heißt der? Der Bicke See bei Olpe, da. Aber das waren auch schon eher 80 Kilometer. Also nee, am See, aber ich finde Wasser immer toll. Und da hast du ja dann jetzt schon mittlerweile einiges durch. See, Fluss, Meer, alles toll.
Nordostsee-Kanal.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Also, Freunde, abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn nach der Bergpredigt im Pub beim Whisky und Guinness-Tasting oder auf dem Krabbenkutter. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es vielleicht um 111 gute Vorsätze, die man mal gebrochen haben muss. Oder, was vermutlich wahrscheinlicher ist, 3 neue 111er Bücher. Findet's raus, hört rein und vergesst niemals.
100 Orte sind 11 zu wenig.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.